Was verbirgt sich hinter der Abkürzung IFOAM?
Das ist die International Federation of Organic Agriculture Movements, die internationale Vereinigung der Biobewegungen.
Und wo, in welchen Ländern ist die überall präsent?
Wir sind in über 115 Ländern, also mehr als die Hälfte der Länder. Und das ist Europa, Afrika, Asien, Australien, eigentlich überall, wo man sich vorstellen kann.
Was versteht man genau unter der ökologischen Landwirtschaft?
Da gibt es viele Definitionen und viele verschiedene auch Ansätze, wie man das macht. Aber grundsätzlich ist es eine Landbaumethode, die sich auf Kreisläufe beruht, die probiert eigentlich mit der Natur zu arbeiten und eigentlich nicht aufgrund von Hilfsstoffen, die von außen kommen, die auf Erdöl basiert sind, wie zum Beispiel Kunstdünger, auch nicht gentechnisch veränderte Saatgut, sondern eigentlich eine Landbaumethode, die mit der Natur schafft.
Neben dem Natürlichen gibt es sonst noch Vorteile, die die Landwirtschaft, die ökologische Landwirtschaft, besser macht als die übliche sonst Landwirtschaft.
Also ökologische Landwirtschaft ist ja nicht einfach nur eben abgebrochen auf eben keinen Dünger und so weiter, sondern ein ganzheitliches System. Und ganzheitliche Systeme haben natürlich ganz viele Vorteile in diesem Sinn. Also sind auch, wir sagen, ein gesundes System. Und gesunde Systeme führen zu gesunden Nahrungsmitteln, die eben dann auch entsprechend bis zum Konsumenten, wo man davon profitieren kann. Es geht auch darum, zum Beispiel artgerechte Tierhaltung zu haben. Es geht darum, menschenwürdige Systeme zu haben und nicht zuletzt eigentlich in der dritten Welt jobkreierende Systeme haben, wo auch Einkommen diesen Leuten gibt, die auch eben zum Beispiel essen oder ihre Grundbedürfnisse befriedigen.
In dritten Weltländern basiert ja die Landwirtschaft häufig auf Tradition. Also Eltern geben ihren Kindern weiter. Wie ist es jetzt, wenn ihr da mit einer komplett neuen Idee herkommt? Stosset ihr ab und zu auf Widerstand?
Das ist eben nicht eine komplett neue Idee. Das komplett Neue ist eben, dass man die Traditionen eben genau braucht und sagt, wir wollen eigentlich Traditionen verbinden mit zum Teil neuen wissenschaftlichen Ideen. Aber die Systeme sind ja sehr oft über Jahrhunderte oder Jahrtausende haben die funktioniert und darum haben die auch die Kreisläufe und ist das nachhaltig gewesen. Und jetzt, wo wir eigentlich mehr Nahrungsmittel produzieren müssen, weil es mehr Leute gibt auf dem Planet oder weil es Veränderungen gibt im Klima und so weiter, braucht es eine Anpassung. Und da probieren wir eben jetzt auch mit wissenschaftlichen Methoden, aber basiert eigentlich auf natürlichen Kreislauf und nicht basiert darauf, dass man irgendein Patent anmeldet an einer Firma im Norden, die dann etwas zu verkaufen hat im Süden, sondern eigentlich etwas, wo aus diesem System selber kommt. Aber davon müssen wir ganz viel lernen, eigentlich von diesen traditionellen Systemen.
In der Landwirtschaft ist ja häufig immer mehr auf Produktivität gesetzt worden. Neue Hightech-Sorten sind eingeführt worden, auch gentechnisches Material kommt zum Einsatz. Wie ist es jetzt, durch diese ganze Sache ist häufig Artenvielfalt verloren gegangen. Also Pflanzen sind nicht mehr angebaut worden und kommen heute eigentlich praktisch nicht mehr vor. Setzt ihr noch ein, solche verlorene Arten wieder vermehrt anzubauen?
Ja, absolut. Das ist ja genau eigentlich der Kritikpunkt. Haben Sie sehr schön auf den Punkt gebracht. Also das heisst, es muss eben ein System sein, das auf der Vielfalt basiert. Und Vielfalt heisst bei uns menschliche Vielfalt, das heisst aber auch Ideenvielfalt und, was Sie angesprochen haben, natürlich, also genetische Vielfalt. Genetische Vielfalt gibt es einerseits auf der Ebene von der Wildtiere und der Wildpflanzen, aber auch auf der Ebene der Nutztiere und der Kulturpflanzen. Und genau beides muss eigentlich weiterentwickelt werden. Also ein Kritikpunkt ist zum Beispiel, dass wir immer sagen, die Länder machen die Sortenliste und sagen, die Bauern dürfen nur noch etwas von dieser Sortenliste haben. Dann hat es noch drei Sorten da drauf. Stattdessen gibt es in Indien zum Beispiel Tausende von Reissorten, die ganz gut angepasst sind. Ich erinnere da zum Beispiel an eine Sorte, die ganz gut salzresistent ist. Und nach dem Tsunami hat man eigentlich die Hinterland wieder neu bewirtschaften müssen. Und die salzresistente ist zu gut gekommen. Aber natürlich ist das salzresistente Sorte nicht auf dieser restriktiven Sortenliste gestanden. Und darum müssen wir einfach vielfältiger sein und uns viel mehr Optionen offen behalten, als das eine konventionelle Landwirtschaft möchte.
Das heisst eigentlich, alle Anforderungen, Pflanzen, die es eigentlich gibt, sind von Natur aus erhalten und gentechnische Massnahmen sind eigentlich überflüssig?
Also das gentechnische Massnahmen überflüssig ist richtig, aber das ist einfach nur alles Natur, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es braucht den Menschen. Wir wollen den Menschen sogar im Vordergrund stellen, aber wir wollen nicht das Patent im Vordergrund stellen, sondern wir wollen eben genau Menschen, Bauern, die damit arbeiten, im Vordergrund stellen und das in ihrer Umgebung. Und Umgebung hat etwas zu tun mit der natürlichen Umgebung, aber es hat auch ganz viel zu tun mit der kulturellen Umgebung. Also eine Lösung für einen Schweizer Bergbauer ist eben nicht für einen Bauer aus Uganda eben vielleicht nicht das Gleiche, es ist es anders. Und das wird man eigentlich auch dem Rechnung tragen und das auch würdigen.
Wir haben schon einmal das Problem Aralsee angeschaut, wo Baumwolle und Reis, also sehr wasserintensive Pflanzen, in einer Wüstengegend angebaut werden. Dadurch kommt es zu einem Verschwinden von einem ganzen See und verschiedene grosse Probleme, ökologische, ökonomische und soziale. Gibt es ähnliche Situationen und Orte, wo die IVM auch in Aktion tritt und probiert, eine Lösung zu finden?
Also erstens muss ich sagen, es ist ja nicht der Weltverband, der dann lokale Lösungen zu haben. Was wir können uns auf UNO-Ebene einsetzen für solche, das Verhindern von solchen Desastern. Ich kenne den Aralsee aus eigenen Anschauung. Ich bin da gewesen, ich habe das gesehen. Was da passiert ist, das ist eine ganz grosse Katastrophe. Und wir probieren eigentlich unsere Leute zu stärken, sodass die lokalen Leute vor Ort können ihre Systeme eigentlich so schaffen, dass sie eben nachhaltig sind. Und nachhaltig heisst, über Generationen hinweg eigentlich die Chancen eher erhöhen, zum Beispiel Bodenfruchtbarkeit, als zu Grund machen.
Jetzt möchte ich gerne noch über den heutigen Anlass ein bisschen mit euch reden. Ja. Wie ist euer bisheriger Eindruck von hier vom Bundesplatz in Bern?
Ich habe mich ganz stark angesprochen gefühlt eigentlich durch die Botschaften da, dass wir eben gewisse Systeme müssen bekommen müssen, dass wir müssen, anders denken müssen und dass wir auch an Polarisierungen müssen schaffen müssen. Wir denken eigentlich immer gegen die anderen, gegen das und dieses, dass wir das eben gemeinsam machen und dass wir die Kraft von der Menschheit eigentlich nutzen, sich nicht zu bekriegen, nicht gegeneinander zu gehen, sondern eigentlich vorwärts zu gehen. Und bessere Systeme, die eigentlich zu Nutzen von allen sind, probieren umzusetzen.
Das ganze Anlass läuft unter dem Motto «Für eine Welt». Wie sieht euer ganz persönliches Bild von der idealen Welt aus?
Es gibt nicht eine ideale Welt, sondern es gibt eigentlich eine Welt von der Vielfalt, wo die Menschen, die in diesen Ecken wohnen, auch quasi ihre Wünsche erfüllen können. Die können ganz unterschiedlich sein, die müssen nicht immer Reichtum und Auto und Schiff und was man sich alles wünscht und Handy zu haben, sondern eigentlich das Leben zu führen, wo sie eigentlich gerne wollen. Kulturell, aber auch wirtschaftlich gesehen. Und so, dass es eben die Chancen auch gibt für zukünftige Generationen.
Wenn ihr von heute auf morgen etwas könntet verändern, wo einen Schritt in die Verbesserung der Welt bringen würde, was wäre das?
Das Bewusstsein von der Regierung, dass es eine andere Landwirtschaftspolitik braucht. Wir bieten vom Biolandbau etwas an und sagen, da haben wir eigentlich ganz, ganz viel, wo all die Sachen, die ihr im Grunde genommen auch wollt, auf einer ganz hohen Ebene, die ihr benutzen könnt, dass das anerkannt wird und die Chancen eigentlich genutzt wird.
Radio Chico setzt sich auch stark mit den Themen Aussöhnung und Miteinander auseinander. Was ist für Sie das Wichtigste, dass ein friedvolles und auch natürliches Miteinander von der ganzen Welt möglich ist?
Ich glaube, es sind Menschen, die eigentlich einen Frieden haben mit sich selber, die können aufwachsen in einer Umgebung, wo es ihnen eigentlich gut geht und wo sie ein Zutrauen haben zu sich selber. Nur so können sie ein Zutrauen haben zu den anderen Menschen und nur so kann es eigentlich weitergehen, dass man nicht unsere Traumatisierungen an anderen auslösen, sondern eigentlich gemeinsam etwas Größerem bauen.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt und wünsche euch noch viel Spass beim Zuhören und so beim heutigen Anlass.
Dankeschön.